Tiere sind authentisch. Also die können sich jetzt auch nicht verstellen und freundlich sein, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Das ist so der Gegensatz zum Mensch tatsächlich.
Wir wissen heute, dass Tiere eine hohe Motivation bei uns auslösen. Also wir sind sehr viel bereiter für Tiere etwas zu tun, als zum Beispiel für Menschen.
Sie sind einfach für Menschen ganz wichtig, wenn sie traurig sind oder sich komisch anziehen. Das ist ja den Eseln ja auch egal. Die können ja nicht sprechen.
Wenn Tiere Menschen helfen, ohne Worte und Erklärungen. Eine Sendung von Jantje Hannover.
Mit einer Mistgabel in der Hand betritt Solveig den Eselsstall.
Die Mistgabel, die habe ich da drin. Das macht mir richtig Spaß.
Die 43-Jährige ist heute zum Ausmisten gekommen. An diesem kalten Tag trägt sie einen langen hellen Rock über der Jeans. Um ihren weiten Mantel hat sie einen Schal geschlungen. Die beiden Esel warten geduldig, bis Solveig beginnt. Sich um ein Tier zu kümmern, es streicheln und füttern zu dürfen, das kann heilend auf eine Menschenseele wirken. Normalerweise arbeitet Solveig ganz allein hier im Stall. Heute ist die Heilpädagogin Stefanie Wolf dabei.
Wenn du eben zum Stall ausmisten kommst, dann was machst du dann?
Dann mache ich das da immer.
Solveig beginnt, mit dem Besen das Stroh vom Stallboden zu schrubben. Sie lebt seit über 20 Jahren am Hermannsberg, einer anthroposophischen Dorfgemeinschaft für Menschen mit hohem Assistenzbedarf. Das Dorf liegt in der Bodenseeregion nahe Heiligenberg. In der anthroposophischen Heilpädagogik bezeichnet man Menschen, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, als seelenpflegebedürftig. Sie sollen so gut unterstützt und stabilisiert werden, dass sie möglichst selbstständig leben und ihre Einzigartigkeit entfalten können. Dazu gehört auch, dass hier jede und jeder eine Aufgabe bekommt. Zum Beispiel bei der Tierpflege. Solveig hat jetzt den Besen zur Seite gestellt. Langsam geht sie auf Mistral zu. So heißt einer der beiden Esel.
Man muss sie vorsichtiger behandeln. Weil das sind ja wenigstens auch Fliehtiere. Sie rennen nicht so weit weg.
Solveig weiß, dass man nicht im toten Winkel des Tieres stehen sollte, sonst erschrickt es sich. Wer solche einfachen Regeln beachtet, bekommt von den Eseln viel zurück.
Sie sind einfach für Menschen ganz wichtig, wenn sie traurig sind oder sich komisch anziehen. Das ist ja den Eseln ja auch egal. Die können ja nicht sprechen.
So, aber was ist den Eseln egal?
Was möchtest was du wir sagen? Dann anziehen?
Den Eseln ist egal, wie wir angezogen sind, oder?
Ja.
Neben Solveig helfen weitere Betreute vom Hermannsberg der Heilpädagogin Stefanie Wolf bei der Tierpflege. Gemeinsam misten sie die Ställe aus, sammeln Löwenzahnblätter für die Kaninchen und striegeln den Eseln das Fell. Die 39-jährige Anna hat in einem der Esel ihren engsten Freund gefunden.
Der hat mich angeguckt.
Und siehst du?
Gehört.
Ja.
Ich kann die Esel sehen aus wie klug. Genau. Das weiß ich.
Woher weißt du das?
Weil sie gut zuhören können. Ja. Manchmal gebe ich ihm ein Küsschen auf die Nase und er guckt so hoch.
Und wir gehen immer eine Runde spazieren mit denen. Bei Wind und Wetter.
Kannst du sagen, warum wir mit den Eseln so oft spazieren?
Ja, weil es tut denen gut an die frische Luft. Ich gehe ja auch ganz gerne öfters immer raus.
Schon um zu den Eseln zu gelangen, müssen die Hermannsberger an die frische Luft gehen. Denn der Stall liegt ein paar hundert Meter weiter die Straße hinauf am Lichthof. Neben ein paar Wohnhäusern für Mitarbeiter und Betreute steht hier auch ein großer Kuhstall mit Scheune. Hier erzeugt die Dorfgemeinschaft Milch und Fleisch, Eier und Gemüse für den Eigenbedarf und zum Verkaufen. Die Esel, zwei Ziegen, ein paar Kaninchen und Schildkröten dienen vor allem der Seelenpflege.
Tiere sind authentisch. Also die können sich jetzt auch nicht verstellen und freundlich sein, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Das ist so der Gegensatz zum Mensch tatsächlich.
Sagt die Heilpädagogin Stefanie Wolf. Und diese tierische Ehrlichkeit erwecke Vertrauen.
Ich würde sagen, dass die Menschen mit Behinderung merken, dass sie von den Tieren angenommen sind, so wie sie sind als Mensch, weil sie da eben nicht bewertet werden, sie werden nicht verurteilt, sie werden nicht kritisiert.
Stefanie Wolf hat selbst als Kind jede freie Minute auf dem Bauernhof ihrer Tante verbracht. Während ihrer Ausbildung zur Heilpädagogin vor fast 30 Jahren hat sie dann einen Esel als verlässlichen Teampartner entdeckt.
Da direkt vor meinem Fenster der Stall war, in dem ein Esel gewohnt hat und von dem ich jeden Morgen mit einem großen IA geweckt worden bin. Ich habe dann eben ungefähr 2008, mittlerweile war ich Heilpädagogin und habe mit heilpädagogischen verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen gearbeitet, habe ich angefangen, diesen Esel in meine Arbeit mit den Schülern mit einzubeziehen. Also in das tägliche Ausmisten, in das Füttern. Er ging mit zu Spaziergängen, er hat mit den Schülern aus dem Wald Holz geholt, was wir hinterher gesägt haben.
Jahre später erst hat Stefanie Wolf ein Zertifikat für die sogenannte tiergestützte Intervention erworben. So nennt man das, wenn ein Team aus Tier und Therapeut oder Therapeutin mit Patienten oder Betreuten arbeitet. Am Hermannsberg wird diese Intervention zumeist so gestaltet, dass sich die Betreuten um die Pflege der Tiere kümmern.
Vorsicht beim Reingehen, Solveig, dass die Hasen hier nicht rauslaufen.
Ja.
Stefanie Wolf hält das Tor nur so weit geöffnet, dass Solveig und Anna hereinschlüpfen können.
Genau. So, wir sind jetzt im Kaninchen- und Schildkrötengehege. Die Kaninchen haben einen riesengroßen Stall mit einem sehr, sehr großen Auslauf. Und Anna, wie viele Kaninchen leben hier?
Fünf.
Genau, und heute ist es sehr, sehr windig. Wir haben ungefähr 4 Grad an einem Apriltag und die Schildkröten sind weit und breit gerade nicht zu sehen.
Denn es ist viel zu kalt für die wärmeliebenden Tiere. Die drei Frauen begeben sich auf die Suche.
Solveig, kommst du mal mit? Vielleicht finden wir doch noch eine Schildkröte.
Ja, eine große habe ich schon gefunden, aber die ist wirklich süß.
Guck mal, jetzt kommen wir zum Schildkrötenhaus und gucken mal rein.
Ja.
Stefanie Wolf hebt erst einen Stein vom Dach und dann den hölzernen Deckel an, der auf einer großen Kiste liegt. Die Heilpädagogin wühlt mit den Händen durch lockeres Stroh.
So, ja, ist da jemand zu Hause?
Ja. Da sieht man Luise.
Genau, Luise. Da ist Luise. Da, guck mal, wenn man unter dem Stroh ein bisschen guckt.
Dann
kommt die Luise zum Vorschein. Genau.
Tiere wie Schildkröten, Kaninchen und sogar Fische in einem Aquarium haben mit ihrer stummen Präsenz oft eine beruhigende Wirkung auf ihr menschliches Gegenüber. Noch weiter dringen Pferde, Esel oder Hunde ins Innenleben der Menschen vor, weil sie mit Augen, Ohren, Maul und durch Körperbewegungen direkt mit ihnen kommunizieren, sagt Stefanie Wolf.
Sie spiegeln unser Verhalten. Also sie spiegeln, wie wir auf das Tier zugehen. Also renne ich jetzt rein zu den Eseln, dann wundern die sich und laufen vielleicht weg. Also muss ich mein Verhalten anpassen, wenn ich den Esel streicheln will. Und Kinder und auch erwachsene Menschen mit Behinderung können das viel besser annehmen, als wenn ich als Lehrer sage, renn bitte nicht zu den Eseln rein, mach langsam. Dann nützt es vielleicht nichts.
Dass Tiere, namentlich Hunde, oftmals schneller Zugang zum Herzen der Hilfesuchenden finden, als dass die Therapeutin selbst vermag, ist keine neue Erkenntnis. Bereits Sigmund Freud nahm seine Hündin mit in die psychoanalytischen Sitzungen. Zu forschen hatte die britische Pionierin der Krankenpflege, Florence Nightingale, die Heilwirkung der tierischen Helfer entdeckt, beispielsweise von Vögeln. Der heutige Boom bei der tiergestützten Intervention geht auf einen Kollegen aus New York zurück, Boris Levinson. Sein Hund Jingles hatte sich ungefragt in den Kontakt zu einem jungen Patienten eingemischt, als der Junge mit seinen Eltern zu früh zur Stunde kam.
Die haben geklingelt und der Jingles ist rausgerannt, hat das Kind sogar angesprungen, abgeleckt und Boris Levinson wollte ihn schon zurückrufen und dann hat er aber festgestellt, dass der Junge sehr positiv auf den Hund reagiert.
Sagt Rainer Wohlfahrt. Er ist Psychotherapeut. Zusammen mit seiner Frau leitet er das Ausbildungsinstitut Animotion für tiergestützte Intervention in Sasbachwalden im Schwarzwald.
Dann sind die beiden, also Hund und Kind, unterm Schreibtisch verschwunden. Und Boris Levinson hat festgestellt, dass der Junge, der eine soziale Angst hatte, nur kommt, wenn der Jingles da ist.
Das Beispiel des Therapeuten fand in den Vereinigten Staaten bald Nachahmer. In den 80er Jahren brachten dann zwei Ärztinnen und eine Biologin die Idee nach Deutschland, Österreich und der Schweiz. 40 Jahre später gibt es in Deutschland zahlreiche Ausbildungsinstitute für die Therapie mit Tieren. Etwa 50 davon sind durch den Bundes- oder den Europäischen Dachverband für tiergestützte Intervention zertifiziert. Trotzdem handele es sich um eine recht junge Therapieform, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird, betont Rainer Wohlfahrt.
Man muss festhalten, dass tiergestützte Therapie und tiergestützte Pädagogik, ich sage immer, eine Graswurzelbewegung war und bis zum heutigen Tage eigentlich noch ist. Graswurzelbewegung meint, dass die aus der Praxis heraus entstanden ist.
Zum Beispiel in der Reittherapie, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen hilft, aber auch bei psychischen Defiziten, beispielsweise einer Depression. Sehr bekannt wurde auch die Delfintherapie. Sie ist inzwischen allerdings umstritten, denn das Leben in Gefangenschaft und Isolation ist für die Tiere mit viel Stress verbunden. Anders sei das bei Tieren, die an den Menschen gewöhnt sind, sagt Rainer Wohlfahrt, wie Hunde oder Esel, von denen er sich bei der psychotherapeutischen Arbeit unterstützen lässt. Aber auch da gibt es keine klaren rechtlichen Regeln, die die Tiere etwa vor Überforderung schützen. Es gilt lediglich das allgemein gehaltene Tierschutzgesetz. Wer sich vom Bundesverband hat zertifizieren lassen, geht immerhin eine Selbstverpflichtung ein. Wohlfahrt betont, es sei wichtig, die Tiere als Mitarbeiter anzusehen.
Wir sagen, tiergestützte Therapie an sich gibt es gar nicht, sondern es lässt das Tier in seinem Grundberuf mitarbeiten. Was ich mache, ist tiergestützte Psychotherapie. Wenn jetzt ein Krankengymnast, eine Krankengymnastin seinen Hund mitarbeiten lassen würde, wäre das tiergestützte Krankengymnastik, Physiotherapie. Also im Vordergrund steht immer die Grundprofession. Und dann wird innerhalb dieser Grundprofession und den Standards der Grundprofession arbeiten dann Tiere mit.
Ich hatte einen jungen Mann, der aufgrund seiner Erkrankung immer weniger in der Lage war, seine Beine zu benutzen, um sich eben fortzubewegen.
Erzählt zum Beispiel Stefanie Wolf, ihr Patient war Rollstuhlfahrer.
Dieser junge Mann hatte eine besondere Liebe zu Tieren und ganz besonders zu meinem Hund. Und weil ihn eben diese Liebe zu dem Hund so motiviert hat, war er eben in der Lage, über einen Weg von ungefähr 50 Metern diesen Hund an der Leine zu führen.
Und zwar zu Fuß. Stefanie Wolf hat ihre Zusatzausbildung für die tiergestützte Intervention bei Rainer Wohlfahrt abgeschlossen. Die Anwendungsmöglichkeiten in ihrer Grundprofession der Heilpädagogik sind vielfältig. Zum Beispiel lassen sich Menschen, die an einer Depression leiden, mit Tieren schneller aus der Reserve locken.
Also ich hatte mal eine Schülerin, die hatte immer Schwierigkeiten, morgens überhaupt aus dem Bett zu kommen. Bis wir mal auf die Idee kamen, ach, sie mag doch Tiere, die soll doch mal morgens den Eseln Futter bringen. Das war ein voller Erfolg. Sie ist aus dem Bett gesprungen und hat das Futter mitgenommen und hat das dann zum Stall gebracht.
Wir wissen heute, dass Tiere eine hohe Motivation bei uns auslösen. Also wir sind sehr viel bereiter für Tiere etwas zu tun, als zum Beispiel für Menschen.
Sagt dazu Rainer Wohlfahrt, der sich mit der wissenschaftlichen Forschung zur tiergestützten Intervention beschäftigt hat. Und obwohl diese noch ganz am Anfang steht, sind schon einige Wirkmechanismen bekannt.
Ein ganz wichtiger ist, dass wir zum Beispiel wissen, dass der Kontakt mit Tieren zu einer Angst- und Spannungsminderung führt. Das ist wissenschaftlich gut nachgewiesen. Das heißt, wir wissen heute, wenn wir Tiere anschauen, die zurückschauen oder wir die streicheln oder wir mit denen spielen, dann wird auch bei uns Menschen und auch bei den Tieren interessanterweise Oxytocin ausgeschüttet. Und das Oxytocin wiederum wirkt auf unser Stresssystem ein. Das ist zum Beispiel eine Wirkung, die ganz gut erforscht ist.
Das hilft zum Beispiel auch Solveig und Anna, die bei den Eseln meistens entspannt und glücklich sind. Und nebenbei strukturiert der tägliche Besuch im Stall ihren Tag, gibt ihnen eine Aufgabe und das Gefühl, für jemanden da zu sein. In der therapeutischen Arbeit bewährt sich das Tier-Mensch-Team besonders bei Traumatisierten und Missbrauchsopfern, also Betroffenen, die das Vertrauen in andere Menschen verloren haben. Das Wissen um die wohltuende Wirkung von Tieren auf den Menschen nutzt man auch beim Institut für Theologische Zoologie in Münster. Auf seinem Gelände im Tagungshaus Mariengrund hält das Institut zwei Poitou-Esel. Diese Esel, eine alte Haustierzüchtung, sind fast so groß wie ein Pferd. Mit ihrem langhaarigen Fell, der zotteligen schwarzen Mähne, dem gedrungenen Kopf mit sehr langen Ohren, sehen sie besonders niedlich aus. Ihr Wiehern klingt so heiser, dass man es nicht ohne weiteres als das IA eines Esels erkennen kann. Die Sozialpädagogin Elisabeth Klingseis ist hier für die Tiere zuständig.
Ich nenne mich Eselsbegleiterin in Anlehnung an Seniorenbegleiterin, Schulbegleiterin. Ich begleite die Esel durch deren Leben. Ich sorge dafür, dass es ihnen gut geht im Zusammenleben mit uns Menschen. Es sind ja nun eingesperrte Tiere, für die wir sorgen müssen. Und ich begleite Tier-Mensch-Begegnungen.
Bei Elisabeth Klingseis hat eine Tierärztin vom Veterinäramt die Haltungsbedingungen überprüft. Die Eselsbegegnungen der Sozialpädagogen sind für Schul- und Kindergartenkinder gedacht, aber auch für gestresste Erwachsene oder demente Menschen.
An sich kann jeder Mensch, egal, klein, groß, alt, jung, behindert, nicht behindert, wie auch immer, herkommen. Denn der Kontakt zu einem Tier und noch dazu zu einem Esel kann immer beglücken. Ich habe die Ausbildung zur Selbstbehauptungstrainerin und habe viele Jahre Kurse für Mädchen und Frauen mit und ohne Behinderungen gegeben. Und das sind solche großen Esel natürlich hervorragend geeignet, um Menschen Selbstvertrauen beizubringen.
Leiter des Instituts für Theologische Zoologie ist der katholische Theologe und Priester Rainer Hagenkort. Er beklagt, dass innerhalb der Kirche die Natur und ihr Schutz, also das Thema der Schöpfungsbewahrung, nicht ausreichend verankert ist. Als er vor über 30 Jahren noch als Gemeindeseelsorger im Münsterland arbeitete, sei er in eine schwere Lebenskrise geschlittert.
Und in dieser Zeit hat sich so mein Denken, mein theologisches Denken, meine Spiritualität grundlegend verändert, weil ich festgestellt habe, dass die herkömmliche Theologie eigentlich immer anthropozentrisch ist. Es geht immer nur um den Menschen und um das Seelenheil des Menschen und die Natur ist mehr oder weniger nur Kulisse oder, wenn ich es böse sage, Ressourcenlager für das christliche Europa.
Damals hängte Rainer Hagenkort den Job als Seelsorger an den Nagel und begann ein Biologiestudium. Fortan war sein Ansinnen, die Disziplinen der Theologie und Biologie miteinander zu verbinden. Er gründete das Institut für Theologische Zoologie in Münster. Hier bieten sie Studierenden der Westfälischen Universität in Münster und der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen Lehrveranstaltungen an. Die erste Unterrichtsstunde findet stets auf dem Gelände bei den Eseln statt.
Eine Lehrveranstaltung heißt, warum uns die Tiere gut tun und wir ihnen nicht. Also es geht natürlich immer um das Mensch-Tier-Verhältnis. Und da kommen unsere beiden Esel natürlich als Kernelemente immer ins Spiel. Das geht dann so, dass die Menschen eingeladen sind zu schweigen, wahrzunehmen, sich einzulassen auf die Tiere. Und sehr schnell merken die Studierenden oder Menschen, die ihnen in Kontakt kommen, dass sie es hier nicht mit seelenlosen Automaten zu tun haben, sondern mit hochgradig emotional und sozial kompatiblen Wesen, die über eine Kommunikation verfügen, über eine Bewusstheit und Emotionalität.
Die Menschen gehen nicht gut mit ihren tierischen Gefährten um, kritisiert der Theologe und erinnert daran, dass es sich im biblischen Kontext um Mitgeschöpfe handle. Er selbst sei schon lange Vegetarier. Und mit einer spürbaren Verzweiflung beobachtet er, dass Tiere in industriellen Systemen verwertet werden, nur damit sie möglichst kostengünstig auf dem menschlichen Speiseplan landen.
Die ersten beiden Schöpfungserzählungen, also Sieben-Tage-Werk und die Geschichte vom Garten Eden mit Adam und Eva, legen eine vegane Ernährung zugrunde. Die Tiere sind in diesen Erzählungen auf keinen Fall Fleischlieferant. Zum Essen haben wir die Früchte der Erde, das Getreide und Obst und Gemüse. Das ist grundgelegt. Dann finden wir allerdings als eine Vertiefung die Arche Noah-Erzählung. Und da heißt es an einer sehr interessanten Stelle, dass dem Menschen, weil er so schwach ist, das Fleischessen erlaubt wird. Und dann kommt das, was man eine paradoxe Intervention nennt, nämlich ihr dürft Fleisch essen, aber nur Fleisch ohne Blut. Und das gibt's gar nicht.
Die beiden anderen monotheistischen Weltreligionen, Judentum und Islam, hätten daraus das Schächten abgeleitet.
Der Kern des Schächtens liegt darin, dass das Töten von Tieren immer ein religiöser Akt ist. Das heißt, es wird immer mit Gebeten versehen, weil da eine Ehrfurcht vor dem Leben da drin steckt. Das Blut muss in die Erde, weil das Blut Sitz des Lebens ist. Nur das Christentum hat sich von dieser Verbindung Fleischessen mit Religion absolut verabschiedet.
Noch dramatischer bewertet der Theologe die Situation der wilden Tiere. Tatsächlich sind unzählige Tierarten vom Aussterben bedroht, weil der Mensch immer mehr Lebensraum für sich, seine Ernährung und seinen Rohstoffbedarf beansprucht. Laut Schätzungen von Greenpeace verschwinden Tag für Tag bis zu 150 Arten von der Erde. Eigentlich müssten Christen sich für den Schutz der Tiere engagieren, sagt Rainer Hagenkort.
Wenn Sie die Bibel mal nur auf den ersten Seiten studieren, dann wird sehr schnell klar, dass die Tiere die zuerst Gesegneten der Schöpfung sind, wenn Sie das sogenannte Sieben-Tage-Werk mal anschauen. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Der Sabbat ist die Krone der Schöpfung. Der Sonntag, also der Tag, an dem alle miteinander in Frieden leben.
Miteinander in Frieden leben. Für Hagenkort bedeutet das, die wechselseitige Abhängigkeit aller Wesen von allen anderen zu verstehen und seinen Lebensstil entsprechend anzupassen. Erst durch diese Verbundenheit werde ein Ökosystem und damit auch der Planet Erde wirklich stabil. Genau darum ginge es in der Arche-Noah-Erzählung.
Wen soll Noah mitnehmen auf die Arche? Nicht die Niedlichen und die Nützlichen, sondern von jeder Art ein paar. Das ist ein Wissen einer agrarischen Kultur. Diese Geschichte ist 3000 Jahre alt. Die Menschen haben von morgens bis abends mit der Natur gelebt. Wir werden nur überleben, wenn wir mit allen auf der Arche, also archisch und nicht hierarchisch unterwegs sind. Wir müssen mit allen Lebewesen in Kontakt treten und sie würdigen.
Eine Möglichkeit, Tiere zu würdigen, ist eben auch, sich von ihnen helfen zu lassen. Die Eselsbegleiterin Elisabeth Klingseis führt vor, wie sie Mensch und Tier in dem großzügigen Gehege am Haus Mariengrund zusammenbringt.
Also, wenn Sie dem Esel gerne begegnen möchten, dann zeigen Sie ihm doch, dass Sie ein bisschen Eselsprache können. Wir sind Raubtiere, Esel sind Fluchttiere. Und wir zeigen dem Esel jetzt, dass wir uns nicht als Raubtier verhalten und dann kann der Esel auch stehen bleiben.
Esel Fridolin frisst derweil seelenruhig Stroh aus einer aufgehängten Futterkrippe. Für die Besucher scheint er sich kaum zu interessieren.
Gehen Sie in einem kleinen Bogen auf die Schulter vom Esel zu und dann können Sie ihn dort auch streicheln.
So jetzt?
Genau. Und dieser Esel hier wird total gerne hier hinten gestreichelt.
Klingseis liebkost den Esel, indem sie ihn kräftig an der Hinterflanke krault.
Den kann man richtig so schuppern. Das findet er gut.
Und kommt ein bisschen Staub raus.
Genau, ein gesunder Esel staubt. Die Esel wälzen sich ein- bis zweimal, manchmal auch dreimal täglich auf dem Boden. Und wenn er das nicht mehr kann, dann staubt er auch nicht mehr und dann weiß man, dass irgendwas ist.
Die Veganerin Elisabeth Klingseis fordert einen Paradigmenwechsel im Umgang von Mensch und Tier.
Paradigmenwechsel bedeutet, ich gestehe dem Tier das gleiche Lebensrecht zu wie mir als Menschen. Jedes Tier hat ein einmaliges Leben, so wie ich. Da gibt es Prioritäten, die zu setzen sind, die wir Menschen auch setzen. Aber erstmal kommt es darauf an, dem Tier seine Würde wieder zuzusprechen und zuzugestehen und verinnerlicht zu haben, dass ein Tier ein eigenständiges Wesen mit einer eigenständigen Persönlichkeit ist, mit einem einmaligen Leben.
Das versucht auch der Psychotherapeut Rainer Wohlfahrt, der eng mit Eseln und Hunden zusammenarbeitet, zu berücksichtigen.
Der Begriff Nutztiere sagt es ja schon, ja, dass wir Tiere nutzen. Und wenn wir das tun, dann sollte das sehr würdevoll für das Tier auch geschehen. Bei den Wildtieren sieht es nochmal ganz anders aus. Da ist es natürlich so, dass wir gar nicht gut mit denen umgehen, weil wir natürlich immer mehr von ihrem Raum beanspruchen.
Er nennt als Beispiel den Wolf, der früher in Deutschland heimisch war und nun wieder bekämpft wird. Auch für Stefanie Wolf steht das Wohl der Tiere, die unter ihrer Obhut leben, an erster Stelle. Notfalls schlafe sie sogar im Stall, wenn ihr Esel krank ist. Trotzdem isst sie gelegentlich Fleisch, genau wie die anderen von der Hermannsberger Dorfgemeinschaft. Aber das stamme von den eigenen Kühen, die einen Großteil des Jahres auf der Weide verbringen dürfen. Gerade begleitet die Heilpädagogin ihre Helferinnen Solvay und Anna, die im Stall am Lichthof die beiden Esel mit einem Striegel bürsten. Stefanie Wolf deutet auf das schwarze Schulterkreuz, das der graue der beiden Esel als Zeichnung in seinem Fell trägt.
Und da gibt's ja auch Legenden dazu. Die habe ich euch auch mal erzählt.
Stimmt.
Könnt ihr euch da noch dran erinnern, wie der Esel zu seinem Schulterkreuz gekommen ist?
Vom lieben Gott.
Es gibt eine christliche Legende, dass als Jesus gekreuzigt worden ist, ein Esel ihn begleitet hat.
Ja, das stimmt.
Erinnert ihr euch?
Ja.
Ja.
Und dann wurde Jesus ans Kreuz genagelt.
Okay.
Okay. Und ja. Der kleine Esel war immer noch da. Und als dann die Sonne kurz vorm Untergehen war, hat die Sonne das Kreuz auf den Eselrücken geworfen.
Genau.
Mit dem Schatten.
Ja.
Menschen und Esel teilen eine jahrtausendealte Geschichte, sei es in der Bibel, sei es in der Landwirtschaft. Mit ihrer Treue und ihrem unverstellten Verhalten eignen sich Esel und andere Tiere auch heute wunderbar als Therapiegehilfen. Es bleibt zu wünschen, dass die moderne Gesellschaft ihren tierischen Mitgeschöpfen wieder mehr Raum zum Leben und Überleben zugesteht.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Jantje Hannover, Wenn Tiere Menschen helfen, ohne Worte und Erklärungen. Redaktion Sophie Rebmann.